Herzlich willkommen zu Staffel 3. Der Podcast geht endlich in die nächste Runde und das Warten hat sich gelohnt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht weiter hier natürlich um KI und ihre Auswirkungen auf die Sprecher- und Kreativbranche, aber es wird eben auch politisch, experimentierfreudig. Wir testen zusammen Vibe-Coding, digitale Assistenten und vieles mehr, fragen uns, wie sieht die Energie der Zukunft aus und warum sollte man eigentlich den Zeitvorwahlknopf an der Spülmaschine unbedingt benutzen? Es wird also ein wilder Ritt. Auch wenn wir das Ganze so ein bisschen öffnen, bleibt aber eine Überschrift. Wir müssen sprechen über die KI und die Zukunft. Anna ist nicht mehr mit dabei, die hat einen eigenen Podcast gestartet in der Zwischenzeit. Wenn ihr also Anna-Sophia Lumpe weiterverfolgen wollt, dann sei euch der Podcast Künstlerische Intelligenz ans Herz gelegt. Sie fokussiert sich da auf unsere Branche, in der wir ja beide arbeiten und hat eben schon 4 Folgen Vorsprung, dazu muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch und den Link gibt's in der Bio, könnt ihr natürlich direkt nachhören. Für meine erste Folge habe ich auch deswegen so ein bisschen gebraucht, weil ich direkt mit einem Knaller starten wollte. Und ich glaube, es ist mir geglückt. Patrick Winchewski hört ihr jetzt im Interview. Den Mann mit dieser Stimme hier.
Es war schön, Sie kennenzulernen. Surreal, aber sehr schön.
Danke.
Ihr habt ihn sicherlich erkannt. Er spricht Hugh Grant und Tom Cruise. Und ich habe ihn in Berlin getroffen. Wir sprechen darüber, wie es ist, nicht mehr für Netflix zu arbeiten. Denn er ist einer der SprecherkollegInnen, die sagen, nö, also wenn KI-Training im Vertrag steht und das auch noch unbezahlt, dann unterschreibe ich den nicht. Warum er selbst auf der anderen Seite sogar mit KI-Modellen experimentiert, das hört ihr jetzt.
Wir müssen sprechen. Der KI-Podcast mit Sebastian Eck.
Auf einer Parkbank mit der Stimme von Hugh Grant und Tom Cruise. Super, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute so ein bisschen über das Thema KI sprechen können. Hallo Patrick.
Hallo Sebastian.
Auch bei TV Total, also in den Medien, ich sag mal in den Mainstream-Medien, kommt das Thema langsam, auch weil du dich da so engagierst. Es gibt im Moment einfach kein Patrick Winchewski am Mikrofon für Netflix.
Absolut.
Seit wann?
Absolut, genau seit Januar. Also das ist ja der Beginn, der Startschuss. Mhm. Aber also ich habe mich ja schon lange Zeit mit der KI beschäftigt. Ich habe mich mit Personalisierung beschäftigt, Anfang 2000 und habe dann eine Firma gehabt und bin mit der dann auch leider insolvent gegangen, weil wir wahrscheinlich einen Schritt zu früh waren und habe auch Freunde, die eigene Chatbots entwickeln und aus dieser Kenntnis heraus wurde mir immer mehr klar, okay, da wächst ein spezifisches System, was eine unheimliche Dynamik, was eine Geschwindigkeit, was ein wahnsinniges Potenzial an Möglichkeiten hat oder wirklich auch einen Charme hat. Ich muss mich damit mehr auseinandersetzen und ich muss einfach drauf gucken, was passiert denn in unserem Bereich. Und du musst dazu wissen, ich bin so sozialisiert, ich mache ja nicht nur das, ich habe ja zwischendrin auch Regie gemacht und gespielt und was weiß ich und beraten. Aber ich habe das alles gemacht, weil das Synchron, die Sprechertätigkeit, die hat mir eigentlich all diese Möglichkeiten gegeben. Ich konnte viel ausprobieren und deshalb habe ich so das Gefühl gehabt, Anfang des Jahres, ich muss dem Synchron irgendwie was zurückgeben. Und das kann ich am besten, indem ich einfach mal sage, ich bin für einen Moment mal angstfrei und sag mal, worauf es ankommt. Und das Schöne ist, dass das jetzt keine One-Man-Show geworden ist, sondern im Gegenteil, dass sich die Leute selbst ermächtigt haben und selbst wirksam geworden sind und gesagt haben, Moment mal, was der da sagt oder was die da sagen, das nehmen wir zum Anlass, uns zu engagieren. Und das hat es, glaube ich, in unserer kleinen Branche, soweit ich mich erinnern kann, noch nie gegeben, dass die SprecherInnen sich so eine Expertise aneignen, dass sie mutig sind und dass sie sagen, ey, jetzt ist erstmal Schluss. Und in der Betrachtung ist das für mich ein unglaublich schöner Vorgang. Ja? Und für mir war immer wichtig, in dem Moment zu sagen, es ist kein KI-Bashing. Es ist nur darum, es geht nur darum zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass wir irgendwie vernünftige Regeln dafür aufstellen können.
Du hast schon gesagt in einem anderen Interview, die KI wird es nicht schaffen, die Synchronschauspieler abzulösen. Mhm. Wie kommst du darauf?
Ich hab selber experimentiert und ich glaube, man kann sagen, in bestimmten Teilbereichen, da wird die Stimme durch KI ersetzt werden und da ist es wahrscheinlich sogar sinnvoll und gut. Mhm. Also wenn man da Geschäftsmodelle generieren will,
das 3000 Telefonansagen will, kann
sowas, das ist gar nichts gegen zu sagen. Also das ist, wo es um wirklich technisierte und formalisierte Vorgänge geht, ist es super. Ich glaube, ich habe selber mit meiner eigenen Stimme so ein paar Experimente gemacht und habe festgestellt, dass es wirklich tatsächlich gut funktioniert. Es gibt aber einen Moment, der funktioniert eben nicht. Und das ist das Überraschende und die Originalität. Und du spürst es eben. Und ich habe das wirklich bis zum Getmo getrieben, um zu sagen, ich will es wissen, ob es funktioniert. Und wirklich, es ist nahezu perfekt, aber eben nur nahezu perfekt. Und die große Frage wird eben sein, wie ist das Bewusstsein der Menschen beim Umgang mit Sprache? Wie müssen wir das behandeln? Und mein Gang jetzt in die Öffentlichkeit handelt im Grunde genommen nur von dieser Agenda, zu sagen, wir dürfen uns unsere Sprache, nicht nur die Stimme, sondern wir dürfen uns unsere Sprache und die Eigenheiten unserer Sprache nicht nehmen lassen durch multinationale Konzerne.
Wenn wir jetzt den TV-Total-Auftritt vielleicht als konkretes Beispiel nehmen, also ihr geht da an so eine breite Öffentlichkeit, was ist der Sinn und Zweck dahinter? Und ich sag mal, was kriegst du an Reaktionen auf solche Auftritte in den großen Mainstream-Medien?
Also wenn du jetzt irgendwo hinkommst, also wir hatten neulich eine Anhörung im Berliner Abgeordnetenhaus. Wenn du jetzt irgendwo hinkommst, ist es so, dass die Leute sensibilisiert sind. Mhm. Und die sind sensibilisiert durch die zahlreichen Auftritte, die wir alle absolvieren und mutig nach vorne gehen. Mhm. Die SprecherInnen, die am Anfang gestreikt haben und die gesagt haben, wir wollen nicht, die sind natürlich jetzt verzweifelt, weil die Front bröckelt. Also es gehen immer mehr Leute arbeiten, wir haben verloren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben es geschafft, in den 4 Monaten eine kleine Bewegung zu schaffen, die andere Bewegungen angestoßen hat. Und wir sind in der Öffentlichkeit, wir sind im Bewusstsein. Und wenn du mit Politikern im Augenblick redest und gehst irgendwo hin und sagst, ey, wir haben das Thema, merkst du, dass sie offen sind und dass sie das nicht idiotisch finden, was wir sagen. Und dass sie das nicht nur als Partikularinteresse werten, sondern dass sie schon das Bewusstsein darüber haben, ey, da geht es um was ganz Grundsätzliches.
Für die Gesellschaft so. Ne?
Genau.
Weil darüber reden wir auch. Bei dir könnte man auch argumentieren, du machst auch genug andere Sachen. Du bist nicht vielleicht auf diese Jobs so spezifisch angewiesen wie andere. Aber was würdest du sagen, Menschen, die jetzt eben, sage ich mal, nach einer gewissen Zeit nachgeben und sich wieder vor das Mikrofon stellen, also ich sag mal Streikbrecher jetzt, wenn man es ganz hart formuliert.
Um Gottes Willen, das ist ein viel zu hartes Wort.
Okay.
Also ich glaube, dass ich kann die verstehen, weil die brauchen ja einfach, man muss ein Income haben und natürlich lebt man auch von der Anerkennung und so, das verstehe ich total. Mhm. Ich kenne aber niemanden im Augenblick, der sagt, ey, ich unterschreibe diesen Vertrag sehr gerne.
Okay.
Alle haben ein Unbehagen und merken, da stimmt irgendwas nicht und so. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass es nicht so einfach ist, sich in die eine oder in die andere Richtung zu entscheiden. Mhm. Ich glaube, dass man jetzt darauf vertrauen muss, dass die Wege der Politik gegangen werden. Und dass wir eine Öffentlichkeit nach wie vor schaffen, ist wichtig, damit die Politiker sich ermutigt fühlen, den Weg weiterzugehen. Und so sehe ich das. Und ich, wie gesagt, ich werte das, was wir jetzt geschafft haben, als Erfolg. Und ich glaube, dass es weitergeht. Und ich glaube, dass die Zeichen auf einen Wandel stehen. Weil die deutschen Politiker haben im Moment nicht so große Lust, sich immer mehr von Trumpisten irgendwie den Alltag diktieren zu lassen.
Gott sei Dank.
Und das ist natürlich, spielt das als Narrativ damit rein, ja, dass wir einfach uns einfach so immer wieder an amerikanische Großkonzerne übergeben und sagen, ja, alles tutti, wir trinken eine Coca-Cola.
Ja.
Bis wir dick
wir kaufen bei Amazon, bis der Postbote blutige Fersen hat. So
ja, aber stell dir mal vor, was zum Beispiel die KI kann, also wenn sie, wenn so eine Firma wie Netflix die das ganze Datenmaterial bekommt und politisch irgendwie auswertet. Einfach mal so, weil die SprecherInnen gesagt haben, ja, ist doch in Ordnung, ihr könnt meine Sprache nehmen, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir hängen einfach an diesen Konzern dran.
Ja.
Oder stell dir mal vor, Microsoft legt einfach hier mal den Schalter um, nur für 5 Minuten. Dann steht die gesamte Volkswirtschaft still. Das heißt, wir haben irgendwie gar kein nationales Selbstbewusstsein.
Meine Rede.
Und ich glaube, das müssen wir uns irgendwie so ein bisschen erarbeiten, weißt du?
Aber was ist denn deine Prognose, wenn du jetzt schon, ich möchte sagen, mit so einem Optimismus in die Zukunft schaust? Wie möchtest du dir das nächstes Jahr irgendwie ausmalen? Oder wie malst du es dir konkret aus?
Ich sag mal. Ich möchte, dass die nationalen Politiker das nicht alles auf die europäische Ebene heben und dass sie unmittelbar sagen, pass auf, was können wir tun? Und da gibt es einige Sachen. Also wir vom VDS ist es ja so, dass wir jetzt mit der Datenschutzbeschwerde einen ganz großen Schritt gegangen sind, um zu sagen, ey, darf man das überhaupt? Mhm. Darf man Daten so instrumentalisieren? Und dann gibt es natürlich auch so andere Modelle, wie sie international gemacht werden, ob es Dänemark ist, wo kurz umgesagt wird, die Stimme ist zu schützen, Ende aus, es gibt keine Deepfakes, jeder hat sein Recht auf die eigene Stimme, der kann das wahrnehmen, Schluss. Oder in Mexiko, die Stimme schlicht und ergreifend als Kulturgut erklären. Also es gibt schon relativ viele Handlungsoptionen. Ich mache jetzt keine Zeitprognosen, aber ich glaube, dass der Wandel im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden wird, dass es dann nochmal so ein bisschen sich in den ersten Gesetzgebungen und in den ersten Gerichtsurteilen niederschlagen wird.
Und es gibt die Kennzeichnungspflicht, die wird jetzt in den nächsten Tagen schon in Kraft treten, wenn wir das hier senden. Also da muss, wenn ich das richtig verstanden habe, auch konkret im Radiospot einfach hinten ein kleiner Reminder, ich sag mal wieder Apothekersatz früher, zu Risiken und Nebenwirkungen, hinten dran. Und dann musst du eben auch in dem Audioformat ganz klar kenntlich machen, Achtung, das Ding ist mit KI produziert. Und ich glaube, alleine dadurch wird das ästhetisch so schlimm und so ein Werbeblock natürlich auch kostenmäßig explodieren, weil du immer noch hinten 3 Sekunden extra für so eine Meldung quasi einkaufen musst als Sendezeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann immer noch Produzenten sagen, gerade bei Radiospots jetzt erstmal konkret ein Beispiel, ja klar, aber wir machen es trotzdem mit KI, weil die 2 Euro, die wir bei den Sprechern sparen, gehen wir dann hinten aus, um KI-Kennzeichnungen zu senden. Das macht also wahrscheinlich
auch rechtlich. Also da gibt es 2 Sachen zu sagen. Erstmal immer so dieser Glaube, KI ist billiger. Das ist, sag ich mal, auch ein Narrativ, was immer so schön gepflegt wird. Das stimmt ja erstmal so gar nicht. Weil du hast bei der KI hast du natürlich auch Lizenzkosten. Die machen das ja nicht für Umme, die ganzen KI-Entwickler. Die wollen damit Geld verdienen.
Das ist richtig.
Und das, was sie jetzt machen wollen, ist, dass sie natürlich die Stimmen benutzen, um sie international auswerten zu wollen. Das heißt, sie eröffnen Wertschöpfungsketten. So. Und das ist genau, da muss man ran. Man muss sagen, da gibt es eine Transparenzpflicht. Ihr müsst Auskunft darüber geben, wo ihr das alles verwertet. Dann dürft ihr auch Stimmen benutzen. Also es geht um eine Lizenzierung. Yeah. Das wird sicherlich irgendwie jetzt auch bald stattfinden. Mit der Kennzeichnungspflicht, Transparenzpflicht wird es kommen. Und mit dem Datenschutz gibt es Momente, wo die schon ganz starke Hebelwirkungen haben. Ja, und darauf vertraue ich einfach.
Und gesamtgesellschaftlich, wenn wir davon reden, dass eigentlich jeder, der eine Tätigkeit am Rechner hat, in ein paar Monaten bis Jahren irgendwie ersetzt werden kann. Wo glaubst du, wenn wir mal ganz weit aufzoomen, wo entwickeln wir uns dahin?
Pass auf, es gibt 2 Sachen. Einmal gibt es die Nutzung der KI für technologische und für betriebswirtschaftliche Abläufe. Das ist ein anderer Faktor, als wenn du jetzt versuchst, die Kreativität durch KI zu ersetzen. Das sind 2 völlig unterschiedliche Sachen. So.
Ich hätte gerne, dass meine Steuererklärung automatisch durchläuft. Und
das ist natürlich ein unglaublicher Umwälzungsprozess. Und auch den müssen wir steuern und regulieren und entkoppeln von solchen Konzernen aus Amerika, ganz sicher. Wir müssen die Peter Thiels raushalten aus unserem Gesellschaftssystem. Das ist ein politischer Auftrag, ganz logisch. Und diese Kreativität jetzt in unserem Fall die Stimme. Das ist doch so. Was ist denn die Stimme?
Und ich habe jetzt das Menschlichste, was du hast.
Ja eben. So. Guck mal. Und ich glaube, und das ist auch. Und ich habe interessant. Ich habe mit einigen Firmen haben wir jetzt gearbeitet, haben unseren sage ich nicht, sondern den Chatbot, den ich mitbeworben habe, kleinen Unternehmern beigebracht und die nutzen ihn auch. Sag ich mal, die haben so einen kleinen Chatbot wie eine Handtasche und da ist das ganze Datenmaterial der Firma drin und das ganze Know-how. Aber weißt du, was die sagen, was letztlich der entscheidendste Punkt ist? Das ist die direkte Kundenansprache. Und die haben sie. Und was verbirgt sich hinter der direkten Kundenansprache? Der Austausch, das menschliche Miteinander, der Zwischenton. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns die Zwischentöne und dieses, was wir sprachlich verhandeln, die Kommunikationsräume, dass wir uns die nicht automatisieren lassen. Und da stehen wir vor einem riesigen Kulturwandel und den müssen wir moderieren. Und darum geht es letztlich. Ja.
Das ist just das Thema der letzten Folge bei unserem Podcast. Da ging es nämlich um, ich sag mal, die Faszien der Gesellschaft. Und die werden eben zersetzt, wenn wir statt mit jemandem zu sprechen, einfach alles an Automaten stattfinden lassen. Also wenn du zum Brötchenautomat gehst und der das einfach rauswirft, anstatt dass du mit der Bäckerei interagierst und sagst, was können Sie denn empfehlen, wie schmeckt denn das Brot? Das war also genau das Thema, was wir in der letzten Folge hatten, Automation zerstört das Bindegewebe der Gesellschaft mit Dr. Daniel Mügge. Also ist an dieser Stelle ein ganz klarer Hörtipp. Ich glaube auch, wir müssen uns, wenn die KI Einzug hält in herstellendes Gewerbe, ne? Also wenn die wirklich, sag ich mal, irgendwann auch hier eine Fabrik betreibt, in der, wie sagt man das so schön, kein Licht mehr brennt, weil kein Mensch da arbeitet, das gibt's in China ja schon, dann musst du, glaube ich, eine Umverteilung auch vornehmen, ne? Dass du einfach sagst, man besteuert die Konzerne, die mit solchen Modellen Geld verdienen, so, dass am Schluss vielleicht auch in der Massenarbeitslosigkeit oder so ein bedingungsloses Grundeinkommen plötzlich wieder Thema wird.
Also ehrlich, absolut. Und ich, also, oh Mann, ey, das ist ein weites Feld, aber ich glaube, ganz wichtig ist, wer soll erstmal diese ganzen Milliarden die da investiert werden in die KI, sind die an irgendeiner Stelle schon amortisiert?
Nein, null.
Null. So, das ist die erste.
Das ist,
die
erste. Das ist eine Riesenwette.
So, ja, es ist eine Riesenwette. So, ja. Was passiert, und das ist die interessante Frage, wird das passieren, dass sich das irgendwo an irgendeiner Stelle mal amortisiert? Also, da habe ich das erste große Fragezeichen. Also,
obwohl du selbst auch an anderer Stelle diese Technik programmiert und hergestellt
ja,
hast.
Ja, aber das hat damit zu tun, dass diese KI, die wir entwickeln, das ist, wenn du so willst, sind Closed Systems. Das sind, das sind ganz geschlossene Räume. Die sind wirklich für den User nur da zu nutzen und sind entkoppelt von dem großen Internet. So.
Und du wirst ja auch einen Use Case haben, in dem am Schluss Geld verdient werden kann. Sonst hättest du das nicht gemacht.
Über eine ganz einfache Nutzungsgebühr. Ja. So, dann hast du das und das ist eine Ersterstellung und dann wird das genutzt und dann kannst du das einflechten in deine Unternehmensstruktur. Die große Frage ist, amortisiert sich das? Und ich glaube eben, das wird meiner Ansicht nach amortisiert sich eben nicht so schnell. Und daraus entsteht eine Frage, die wir jetzt auch beackern. Die Unternehmen versuchen auf Gedeih und Verderb überall Geschäftsmodelle zu generieren, damit sie nicht noch mehr in die roten Zahlen geraten. Und nichts anderes tut Netflix im Augenblick. Sie machen einen riesen Umsatz. Ich denke mal, sie könnten damit ja wirklich zufrieden sein, aber sie haben schon vorsorglich in Patente und sowas so viel investiert, dass sie fürchten müssen, dass ihre Eigner sagen, ey, sag mal, was habt ihr denn da gemacht?
Das ist völlig verrückt. Also jeder ist in der Tretmühle, selbst die multinationalen Konzerne eigentlich,
ja,
weil die sich ihren Aktionären gegenüber irgendwie blank machen müssen. Und wir denken am Schluss darüber nach, was ist eigentlich sinnstiftend im Leben, was ist eigentlich erfüllend. Und es ist ganz bestimmt nicht, wenn du wieder den Euronen hinterher rennst und irgendwie strampelst, obwohl du eigentlich vielleicht sogar gesellschaftlich an einer Position bist, wo man meinen müsste, dass du es gar nicht tun musst.
Und
das ist völlig verrückt.
Und ist verrückt. Und die nächste Frage ist die ich auch lustig finde, also fast lustig finde, ist, wenn jetzt so viele Leute entkoppelt werden ihrer Arbeit, also auf die Straße, wo kommt denn dann der Konsument her?
Genau.
Wenn die Leute einfach kein Geld mehr haben, die Kaufkraft ist weg. Und was passiert dann mit dem System? Und das sind große gesellschaftliche Fragen.
Ja.
Und das läuft natürlich dann, also wenn man sagen würde, die müssen eine Zwangsabgabe machen, damit wir alle ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Das wäre ja ein paradiesischer Zustand. Aber ich weiß
nicht. Am Ende
nicht.
Ist das das Best-Case-Szenario after, was auch immer, 10 Jahre Massenarbeitslosigkeit. Aber stell dir vor, wir leben in einer Welt, in der du nur noch halbtags arbeiten gehst, egal was du machst, weil die KI oder die Herstellungsprozesse so automatisiert sind, dass eben, ich sag mal, eine Wertschöpfung ohne den Menschen zum Großteil schon denkbar ist, aber eben der Mensch ja seine Zeit nutzen kann und möchte mit Tätigkeiten. Und dann sagst du, ich gebe den Bürojob her, zumindest zur Hälfte, und den anderen halben Tag mache ich einfach sinnstiftende Tätigkeiten.
Ja, du hast recht, das ist ja wirklich dieses paradiesische Szenario.
Das ist ein bisschen meine Utopie, die ich gerade so entwickle.
Sondern ich gebe noch eins mit auf den Weg eigentlich. Mhm. Arbeit ist ja identitätsstiftend. Und Arbeit ist ja auch ein kreativer Vorgang. Es wird ja immer so getan, als sei Arbeit lästig. Das kann ich mit nicht, also ich von mir sowieso nicht.
Das können wir sagen, aber wie viele gibt es in Büros?
Naja, sicher. Also, es gibt schon einige Berufe, die auch identitätsstiftend sind, obwohl sie anstrengend sind.
Ja.
Und obwohl sie einen bis aufs Äußerste fordern. Und das wäre durch die KI ja auch obsolet. Das heißt, wir haben im Nachgang dann so eine Art Identitätsfrage. Und wie lösen wir die denn? Und das sind alles Sachen, die sind jetzt durch diese Welle, die natürlich jetzt im Großen gesellschaftlich jetzt kommt, die durch diese Welle angestoßen werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir jetzt von der Synchronbranche sind nur ein kleiner Stein in einem großen Meer von vielen Wellen.
Ich hätte es fast nicht schöner sagen können. Wir haben wenig über deine Tätigkeit als Synchronschauspieler gesprochen. Das hast du aber an anderer Stelle schon zu Genüge.
Ich glaube, ja.
Ich möchte sagen, wir könnten auch mit dieser Utopie abschließen.
Sehr gerne.
Und uns weiteren sinnstiftenden Tätigkeiten wenden.
Dann wünsche ich dir einen schönen Frühsommer. Ja,
ja, danke schön. Dir auch. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
In der nächsten Folge spreche ich mit Paulina Weiner, Sprecherkollegin aus Berlin und unter anderem die Stimme von Vodafone. Ja, und sie sagt, manchmal ist KI sogar hilfreich, um an Aufträge zu kommen.
Ja, es ist irgendwie halt so lustig, weil ich natürlich immer Angst hatte, dass mir KI irgendwann meine Jobs klaut. Und in Wirklichkeit habe ich genau diesen Job eben nur durch KI bekommen.
Die ganze Geschichte in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst und meldet euch gerne mit Anregungen, Fragen und Kritik zum Podcast ja@wirmussensprechen.de. Bis zum nächsten Mal.